Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
World Series in Bahrain und Saudi-Arabien. Ein Nahost-Experte spricht über Darts vor GTA 6. Und was sonst noch so los war in der Darts-Welt, das besprechen wir heute in Shortleg, dem Daten.de-Podcast, präsentiert von Bulls. Mein Name ist Moritz Kethner und ich habe Benny Scherb an meiner Seite. Moin, Benny.
Ja, hi Moritz, das erste Mal im neuen Jahr.
Ja, stimmt. Haben wir uns noch gar nicht gehabt, aber wir haben auch lange überlegt, wie wir mit dieser Folge umgehen, weil die PDC ist mal wieder nach Bahrain und Saudi-Arabien gereist. World Series eh nicht so ganz unter unser Motto, aber wir wollen deswegen vielleicht weniger über das Sportliche als über die vielen Begleiterscheinungen reden, die es so gab auf der World Series of Darts. Dann war noch das erste Wochenende der Challenge Tour, die aus verschiedenen Gründen auch sehr wichtig war. Und ja, wir haben einiges Gemischtes für euch in Dart aus aller Welt. Also auch wenn wir uns jetzt nicht gesprochen haben, es ging natürlich wieder Schlag auf Fall in der Welt des Darts. Und ja, so haben wir uns dann überlegt, uns das hier noch so kurz reinzuschieben. Nächste Woche oder Ende nächster Woche geht dann ja auch das World Masters, das erste Major-Turnier der neuen Saison, über die Bühne. Da melden wir uns natürlich auch wieder. Aber hier schon mal so ein bisschen Zwischenaufarbeitung unsererseits. Und ich grüße euch natürlich, egal auf welchem Channel ihr uns gerade hört, sei es im Bewegtbild auf YouTube oder auf dem Podcatcher eures Vertrauens, zum Beispiel bei Spotify. Und natürlich das Dankeschön auch wie immer an alle, die diesen Podcast und Daten.de im Allgemeinen unterstützen, sei das zum Beispiel mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Infos dazu wie immer in der Beschreibung zur Folge, wie ihr uns da unterstützen könnt. Da sind wir mal sehr, sehr dankbar für. Ja, und so machen wir den Einstieg in die World Series. Wenn wir hier heute aufnehmen, ist das Bahrain Darts Masters vor einer Woche gestartet, aber es kam ja so ein bisschen im Paket mit Saudi-Arabien, waren ja auch die gleichen PDC-Pros am Start. Bevor wir zur eigentlichen sportlichen Thematik kommen, wollte ich aber noch auf ein anderes Thema eingehen, und zwar das Thema Premier League, weil auch das wurde dann diesen 8 Profis in den Interviews immer wieder auch gespiegelt. Wir hatten jetzt ja, glaube ich, auch noch gar nicht so unseren Senf komplett dazugegeben, oder ich habe zumindest in der Folge irgendwann mal Anfang Januar gesagt, ja, war jetzt nicht groß überraschend, das Line-Up. Aber was lustig war, war die Geschichte, dass Stephen Bunting und Nathan Aspinall gemeinsam im Flieger saßen, während diese Info rauskam. Und Nathan Aspinall, der in einem Interview dann gesagt hat, ja, die Begründung seitens Matt Portner war ganz einfach, Aspinall ist zu tief in der Weltrangliste. Und auf Reporternachfrage so, ja, so einfach? Ja, so einfach. überraschend für dich?
Ja, schon am Ende vielleicht. Aber am Ende, also es ist eine komische kommunikative Ebene da, die Matt Porter gewählt hat, und warum er das überhaupt herangetragen hat, kann ich da vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, dass sich Spieler, die nicht bei der Premier League am Ende dabei sind, sich aufregen. Da war natürlich Aspinall auch längst nicht der Einzige. Danny Noppert wurde ja rundum jetzt die World Series auch nochmal darauf angesprochen. Der wollte zum Beispiel gar nicht darüber reden, so angepisst war der. Deswegen, aber bei Aspinall verstehe ich es am Ende vielleicht noch am ehesten, weil mit der Weltranglistenposition hat er natürlich einen Punkt.
Ja, und ist dann ganz lustig, dass natürlich dann Bunting direkt daneben sitzt und Aspinall sagt, ich ja, wollte aus dem Flieger springen. Und er hatte den Tag seines Lebens. Ja, Danny Noppert, hast du auch schon gesagt, ne, der war schon enttäuscht und gesagt, ne, ist jetzt vorbei, die Spieler sind selektiert. Ist aber auch mal ein anderer Weg, das zu tun. Es gab in der Vergangenheit ja auch zum Teil Major-Sieger, da kann man natürlich auch fragen, oh, die wurden ausgelassen, die dann aber sich relativ laut dazu geäußert haben. Der Typ ist Danny Noppert einfach nicht, ja, was muss vielleicht auch gar nicht helfen, wenn er nächstes Jahr nominiert werden will. Aber gucken wir mal, der Blick auf sich selbst gerichtet. Und der Blick war dann gerichtet auf das Bahrain Darts Masters, das ja auch schon jetzt einige Jahre im Kalender dabei ist. Eine feste Größe, möchte man fast sagen. Das Rennauto auf der Bühne ebenso. Und ja, man kann sagen, Michael van Gerven ist zurück. Das war so ein bisschen der zwinkernde Smiley auf diesem Turnier, denn er hat das erste World Series Event des Jahres gewonnen im Finale gegen Gian Van Veen. Also nach der WM ging es auch für Van Veen direkt weiter. Aber ja, Van Gerven über das Turnier hinweg, ja, insbesondere im Finale, denke ich, hat er richtig gut gespielt.
Ja, definitiv. Da wurde natürlich auch am, wenn man das so sagen möchte, am meisten gefordert. Ich meine, beide spielen da am Ende über 100 und das sind natürlich auch die Matches, die ein Van Gerven dann gewinnen wollte. Es war nicht alles Gold, was glänzt. Ich meine, im Halbfinale, Gervin Price hat da den Schwung nach diesem Sieg über Luke Littler nicht mitnehmen können. Er ging dann ja 2-7 gegen Van Gerven unter, spielte nicht mal über die 90. Und ja, da hatte Van Gerven natürlich auch so ein bisschen Glück, dass er dann im Halbfinale auf so einen Price und nicht auf den Price des Viertelfinals gegen Littler trifft. Aber am Ende für Van Gerven, glaube ich, ein unfassbar, oder was heißt unfassbar wichtiges Turnier, aber auf jeden Fall ein kleiner, netter Fall, woran er sich vielleicht ein bisschen hochziehen kann jetzt fürs Jahr. Und man kann es ihm nur wünschen, dass er da jetzt vielleicht sogar so ein bisschen mit ein bisschen Rückenwind zumindest in die nächsten Wochen geht, wenn dann ja auch die ersten Pro-Tour-Turniere anstehen, das World Masters ansteht und so weiter.
Und auch Luke Littler hat ja gesagt, so, wenn Van Gerven auf seinem besten Level ist, dann ist das auch geil für die Premier League, für diese direkten Duelle, wo man Van Gerven auch einfach braucht. Und ja, wir machen jetzt, glaube ich, nicht diesen riesen He's back Case auf und
Nein.
sagen so, ah, da ist jetzt richtig was, dafür sind wir da immer sehr auf der Bremse, was die World Series betrifft. Aber ist trotzdem ein gewisser Fingerzeig. Ja, auch ich kann gegen den aktuellen WM-Finalisten mit einem Average von 101 mein Spiel durchziehen und gewinne so ein World Series-Turnier. Ja, das ist einfach etwas, das man Van Gerven trotzdem immer auf der Rechnung haben darf. Haben wir auch notiert, Bunting, der seine Doppel nicht nutzt gegen Alexis Toilo, war es auch schon ein
Ja.
knackiges Match, wo er lange so diesen Break hinterherläuft, es einfach nicht kriegt und dann kurz vor Ende doch noch zuschlägt. Sonst, ja, Price im Halbfinale, Nathan Aspinall im Halbfinale. Schade sicherlich für die asiatischen Teilnehmer gab es keinen Erfolg. Dennoch so Motomu Sakai, der hatte Gervin Price beim 4 zu 6 und Lawrence Ilagan, auch ein größeres Thema noch vielleicht für diese Folge, der ja wie bei der WM schon gegen Nathan Aspinall gespielt hat, auch wie schon beim letzten Bahrain Darts Masters gegen Nathan Aspinall gespielt hat. Aber 4 zu 6 den kürzeren Zug, aber Spaß hatten sie irgendwie danach.
Ja, ganz genau. Also generell Ilagan ja auch ein absoluter Bühnenmensch, aber ja, wir werden ja nachher dann auch so ein bisschen auf das zweite Turnier in Saudi-Arabien schauen. Da waren die asiatischen Spieler tatsächlich ja noch weiter weg von Siegen. Immerhin hier drei Namen mit Sakai, mit Ilagan und mit Toilo, den du jetzt noch nicht genannt hast. Die drei, die es jetzt, ja, die ja wirklich ihre Leute herausfordern konnten. Toilo gegen Van Gerven noch. Ja, sonst, wen kann man noch nennen? Man kann nennen, dass es tatsächlich ein Leck, ein Leck ging nach Bahrain. Das ist ja schon mal ganz nett für Mahmoud, der ein Leck gegen Danny Noppert holte. 74er Schnitt. Mehr ging dann aber auch nicht. Und ja, das ist, glaube ich, so das, was mir noch so aufgefallen ist.
Jährlich grüßt das Murmeltier mit Humphries gegen Said.
Das
Ist
auch
jetzt
noch.
auch zum dritten Mal passiert, zum dritten Mal auch 6-0. Das ist schade für den Bahrainer, aber Luke Humphries da wirklich gnadenlos, ebenso wie Luke Littler mit Paul Lim, bügelt ihn da mit einem 107er Average knapp weg. War dann aber im Viertelfinale gegen Price auch zum zweiten Mal erst in den letzten 19 Spielen habe ich irgendwo aufgeschnappt, unter
Ja.
100 gespielt. Hatte da aber auch so ein bisschen marketingmäßig neue Pfeile im Gepäck, mitten im Spiel dann auch nochmal gewechselt. Ja, das waren so die sportlichen Highlights. Auch so, dass Luke Littler die erste TV-Niederlage jetzt seit der EM, seit dem Spiel gegen James Wade erlitten hat. Aber das soweit zum Sportlichen. Ich hatte sonst jetzt auch in der News hatte ich so vorbereitet, so vor überschaubarer Kulisse wollte ich schreiben. Am Ende waren ja dann tatsächlich Leute da. Also das sah beim Spiel Price gegen Sakai echt nach 20 Leuten aus. Aber ja, fast gesagt, mit dem Kontrast, den wir jetzt auch zu Saudi-Arabien gleich haben werden, das war ja fast ein normales World Series Event, ne? Das war so.
Ja, genau, da kommt natürlich auch viel dazu. Ich meine, es müsste jetzt die vierte Auflage oder so gewesen sein in Bahrain. Das heißt, das Turnier ist, ob man es will oder nicht, irgendwie auch halbwegs etabliert. So ein paar Zuschauer kommen, sind dann bestimmt auch nochmal wiedergekommen und wissen, was sie da jetzt mittlerweile bekommen. Aber ja, dafür war es dann im Laufe dieser Sessions dann eigentlich relativ stimmungsvoll, verhältnismäßig. Darf man natürlich auch nicht vergessen, dass mit Alkoholausschank da ja nicht der Fall ist. Dementsprechend, ja, das macht natürlich bestimmt auch noch ein bisschen was von der Stimmung her aus. Aber, und es ist vielleicht auch nicht das alltägliche Darts-Publikum. Aber ja, in dem Fall hat man, glaube ich, gesehen, so ein paar haben sich durchaus gefreut, dass der Darts auch wieder in Bahrain ist.
Ja, auch der Bahrains World Series, wie Lewis Jones kurzzeitig mal verkündet hatte. Also da steckt auch irgendwie
Ja.
noch John McDonald drin. Weil die Versprecher sind irgendwie die gleichen. Aber Naja, heute
Noch nicht
vielleicht
ganz in der
kein.
Sportart angekommen, ja.
Ja, vielleicht heute nicht das ganz große Thema, aber es ist natürlich auch mal böse, aber ja, das muss man sagen. John McDonald konnte sich das irgendwann mal auch erlauben, dem hat man das so zugestanden und wenn man jetzt neu in dieses Thema reinkommt, dann fällt das allen auch natürlich auf und hat aber zumindest so auch, was ich so reingehört hat, ja, schon ein bisschen mehr Vita auch zu den Spielern dann gegeben. Das war dann, okay, aber zumindest eine andere Neuerung, über die müssen wir auf jeden Fall sprechen, denn es hat ja der übertragende Sender nicht gewechselt in England mit der ITV Sport, aber die Produktion liegt nicht mehr bei ITV, sondern jetzt bei der PDC direkt. Gab ja auch so ein bisschen Tausch im englischen Kommentatorenteam. Und vor allem gab es einen Tausch in der Grafik. Und da wurde viel gemunkelt, so, dass das so ein bisschen an die Formel 1 angelehnt war, auch so ein bisschen sah wie ein Tacho aus, weil so ein Füllstand neben der Punktzahl ja auch anzeigte, so wie viel von den 501 Punkten sind jetzt schon weg. Sag mir mal gerne, ob dich das abgeholt hat.
Also du hast ja gerade mit dem Füllstand verglichen, was ich auch sehe, diesen Vergleich. Ich fand es einerseits auf der ästhetischen Ebene nicht sonderlich geil. Parallel dazu muss ich auch sagen, naja, bei 501 Punkten kann man sich, glaube ich, selbst ungefähr einschätzen, wenn man jetzt, keine Ahnung, 100 Rest hat, naja, wie viel für das Lex man noch übrig hat. Ich hätte lieber vielleicht die Darts-Anzahl mal da stehen gehabt. Ich verstehe bis heute nicht, warum das nicht einfach wie selbstverständlich in jedem Scoreboard davon ist, weil das, glaube ich, dem Zuschauer, der das vielleicht schon zwei, dreimal öfter geguckt hat, echt hilft. Ja, das wirklich auch eine Hilfe sein kann. So, ja, ich fand es nicht ästhetisch, aber es war auch eine Sache, die zu den kleineren Dingen gehört hatte, die mich an dem Wochenende gestört hatten.
Ja, aber fand ich irgendwie, wollte ich das Thema aufmachen,
Ja,
weil,
ja.
also ich dachte ja wirklich, muss ich jetzt auch zugeben, als ich die Grafik das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, hä, was machen die da? Aber ich dachte so vom mal was Neues ausprobieren, dachte ich so, eigentlich geil, kann man mal machen.
Ja.
Ist ja auch nur die World Series und ja, und was man auch nicht vergessen darf, finde ich immer, diese Grafiken müssen ja auch gar nicht den richtigen Dart-Fan abholen,
Genau.
weil der wird sich ja eh seine Zahlen zusammensuchen, die er braucht. Aber eigentlich ist es ja so, derjenige, der jetzt neu einschaltet, neu dazukommt, der muss ja irgendwie erkennen, so, was passiert da eigentlich? Und da ertappe ich mich auch bei Bekannten, die dann so sagen, so, ja, wie ist das? Man muss da irgendwie von 500 Punkten so runterspielen. Und wenn das so in einem Füllstand auch angezeigt wird, ah, es geht runter, da habe ich auch gedacht, ja, da gucken wir alle mit so einer
Vielleicht.
totalen Dart-Nerd-Brille drauf und sagen so, ah, dies und jenes hätten wir gerne, aber so derjenige, der neu dazukommt, der checkt erstmal gar nicht, der weiß gar nicht, was ist jetzt überhaupt hier, Sätze, Legs, keine Ahnung. Für den kann das ja wirklich hilfreich sein.
Das ist sogar, glaube ich, das beste Argument. Da würde ich dir sogar zustimmen. Aus der Perspektive hilft das, glaube ich, ganz sicher. Genau, also grundsätzlich bin ich auch Fan davon, neue Sachen auszuprobieren. Dementsprechend, dann halt auch wirklich hier auf der World Series Tour. Dementsprechend, ja, es war ein Versuch, ich bin gespannt. Jetzt soll es ja wohl auf der World Series Tour generell in diesem Jahr erstmal so aussehen. Mal sehen, ob das auch tatsächlich der Fall ist. Vielleicht auch, was für Veränderungen dann tatsächlich aber auf der Tour haben werden oder ob das alles relativ ähnlich bleibt.
Ja, weil für mich müssen auch immer so in so einer Grafik so die wesentlichen Infos, die sollten halt schon
Ja.
irgendwie klar erkennbar sein. Also ich erlebe allgemein, ich kann auch daran liegen, dass die Bildschirme der Welt immer größer werden, dass gefühlt grafische Elemente in so Übertragungen auch immer kleiner werden. Also sei es Textgrößen und ich denke mir so, Alter, hau diesen Score da riesig drauf und ich will nicht erst in der Anzeige suchen müssen, was so Phase ist. Aber ja, so diese Darts-Anzahl und ja, muss man wirklich anzeigen, wer gerade wirft? Das ist ja auch mal so ein bisschen verwirrend und in dem Farbmuster auch gar nicht so erkennbar. So, ja, wer ist denn jetzt der Werfer? Aber da sitzt ja auch hinten immer einer, der nach dem gegebenen Wurf die Scores eintippt und dann muss dieser Farbklecks einmal überspringen.
Ja.
So, ja. Kann man sicherlich aus diesem Stand raus optimieren, wie jetzt andere gesagt haben, so, Alter, Kacke brauche ich nicht. Weiß ich gar nicht. Ich fand diesen Füllstand geil. Muss ich jetzt
Okay.
mal mich outen? Also, ich fand das irgendwie total lustig und es war, ich habe gar nicht drauf geachtet, ob das so am Ende dann so auf die Null einmal zugeht und dann das Leck quasi so mit einem Effekt beendet. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ja, so viel zum Thema Grafik an der
Ja.
Stelle. Ja, aber ich glaube auch, dass die PDC sowas auch gern mal auf der World Series testen kann, um zu sehen, ja, drehen jetzt die Leute eigentlich völlig am Rad, kommt gar nichts oder sagen manche sogar, ey, ist geil, um solche Neuerungen dann umzusetzen. Ansonsten hatte ich außer der Reihe, da gab es noch einen Stromausfall. Wie immer hat sich Rob Cross bei X gemeldet, ob mal gerade ein Elektriker gebraucht wird. Aber das Bild, das Licht war dann irgendwann auch wieder da bei Van Veen gegen Noppert, was ja auch ein krasses Spiel war. Da, fällt mir gerade auch noch auf, denn die Noppert kriegt mit einem 106er Schnitt einen Leck.
Ja.
Das war noch so los in Bahrain. Dann ging es aber rüber nach Saudi-Arabien. Das erste Mal Saudi-Arabia Darts Masters im Rahmen der ominösen Riyadh Season. Spannend natürlich sicherlich vorher. 100.000 Dollar Bonuspreisgeld für den neuen Darter plus 100.000 Bonus, wer den 10. Dart ins Bullseye wirft. Wurde auch ein bisschen schon drüber gesprochen oder habe auch schon in anderen Podcasts wie Tops, Tops, Tops reingehört, die dann sagten: Ja, eigentlich, warum denn nur das? Also, ihr habt die World Series, ihr könntet viel testen. Also dein Take zu diesem Bonus, der da vermittelt wurde.
Grundsätzlich bin ich so bei sowas immer relativ aufgeschlossen. Auch gerade weil ich meine, gerade laufen ja die Australian Open, der erste Grand Slam im Tennisjahr. Und dort gibt es ja aktuell auch oder gab es diese One-Point-Turnierserie, wo tatsächlich dann eine Art Amateur gegen einen Profi um einen Punkt gespielt hat. Und da ging es dann um ähnlich hohe Preisgelder. Wo dann ein Amateur, glaube ich, in 10 Jahren Profi da sein oder Tennis, sage ich mal, Tenniskarriere, 6.000 Pfund eingespielt hat und dann plötzlich mit einem Mal irgendwie die 100.000 Pfund geknackt hat oder sowas. Das sind natürlich Geschichten, die schon was ausmachen. Und ich glaube, bei sowas kann sich die PDC, wir alle wissen, dass die PDC kein Verein oder kein regulärer Verband ist, da kann sich die PDC echt ein bisschen mehr ausdenken. Deswegen finde ich das eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ich meine, man kann es, glaube ich, man kann sich ein paar mehr Challenges ausdenken, weil in dem Fall war es ja verdammt unwahrscheinlich, dass es zu dieser Variante kommt. Dafür natürlich einen Haufen Geld. Aber ja, ich glaube, in kleineren Glimpses kann man sowas auch irgendwie etablieren. Und auch dafür, wie gesagt, die World Series Tour ist für dieses Experimentieren eigentlich perfekt. Es ist der erste Schritt in die Richtung. Das finde ich eigentlich erstmal ganz interessant, das von außen zu schauen.
Ja, und vor allem, man hat ja dieses 501 hat sich als Standardspiel etabliert und dann denke ich mir auch so, macht mit der World Series bitte, was ihr
Ja,
wollt.
da können wir übrigens die PDC Next Gen ja positiv nennen, die ja jetzt dieses 170er Turnier, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt ja etabliert in diesem Jahr. Da wird einiges ausprobiert. Mal sehen, wann es zur PDC rüber schwappt.
Aber ist ja spannend, dass das natürlich aber auch zu Kritik führt, wo man sagt so, ey, eigentlich, wir spielen hier 501 Double Out und auch die Kritik, die ich am berechtigsten daran noch finde, wir qualifizieren uns mit diesem System dann für eine Super League, in der dann doch wieder nur das
Das
eine
stimmt.
System gespielt wird, wie es Jared Becker mal hier und bei uns auch im Podcast gesagt hat. Ja, aber das ist schon spannend, dass da im E-Dart gibt es viele Varianten, die so unterwegs sind und im Steel-Dart hat sich das schon irgendwie so rauskristallisiert. Ich finde es auch gut, es ist auch eine gute Distanz, es hat die richtige Länge für mich auch gefühlt. Aber ja, gerade so Themen wie Double In, wir reden ja immer darüber, dass da mal ein paar mehr Turniere auch gerne, auch wenn es dann vielleicht nur im Vorlauf zum World Grand Prix ist, die da kommen dürfen. Naja, aber es gab es nun mal jetzt in Saudi-Arabien mit diesem neuen Data-Bonus, der aber auch nicht gefallen ist. Littler und Van Veen waren im Viertelfinale dann beide Male zumindest auf sechs Perfekten nah dran und das gab es viermal in 10 Lecks insgesamt. Luke Littler hatte sogar 7 Perfekte einmal drauf. Hat dann aber die Triple 17 nicht bekommen und hat aber ein anderes Trostpflaster, denn 30.000 Pfund gehabt in meinem für den Turniersieg. Denn Luke Littler hat hier zuschlagen können im Finale, dann wiederum Michael van Gerven geschlagen. Es war World Series Titel Nummer 5. Und ja, Littler, der auch irgendwie, insbesondere das Spiel gegen Van Veen habe ich da im Kopf, sich aussucht, welche Spiele er gewinnen will und dann tut er es auch einfach.
Ja, ganz souveränes Turnier und wie man dann auch gesehen hat, die perfekte Antwort auf dieses relativ frühe Ausscheiden dann in Bahrain. Und ja, was dann natürlich sofort aus dem Auge lugt, ist dieses Viertelfinale gegen Van Veen. 111er, fast 112er Average, 6-4 Sieg. Das ist unfassbar, mit was für einem Niveau der hier in der Wiederauflage des WM-Finals sich präsentiert. Und auch danach, ja, ich glaube, Einmal an der 100 gekratzt, im Finale dann mit knapp 105 dann auch Van Rijn geschlagen. Ja, so kann man mal eben einen Dienstagabend bei der World Series Tour bestreiten und ein paar Pfund mitnehmen. Hut ab, also ja, durchaus gute Antwort gefunden auf diese kleine Schwächephase in Bahrain.
Ja, und es war wieder Gervin Price im Halbfinale. Das finde ich schon so ein bisschen spannend, dass das
Ja.
schon ein Spieler ist, gegen den es auch weiterhin enge Duelle gibt. Deswegen auch so die Premier League-Nominierung an der Stelle. Ja, so ein Faktor, so wer kann da kitzeln, wer kriegt da vielleicht einen Fuß in die Tür. Da, wie gesagt, wir lesen nicht viel aus der World Series heraus, aber Price war da jetzt auch zweimal hier sehr nah dran. Hat noch so ein paar Statistiken, so außer großen Ecke. Richard Ashdown hatte da so bei X ein bisschen was gepostet. Also Littler gegen Lim, übrigens auch ja das zweite Mal zum Generationenduell gekommen. Jetzt beide Male 6-1 ausgegangen. War das 900. Spiel schon in der World Series und jetzt im 64. Event waren wir zu Saudi-Arabien. Jetzt auch das 13. Land, was dazugekommen ist. Ja, das so mal Schlagworte zur World Series, wo wir uns ja auch immer fragen, so was wird denn eigentlich daraus aus diesem, wir haben viel gemacht, aber sicherlich in Asien den einen oder anderen Erfolg Richtung WM, aber Australien waren wir ein bisschen kritisch. Sind das wirklich die Orte, wo es ja eine Darts-Kultur gibt, die dann dafür sorgt, dass man wieder gute Spieler kriegt? Oder jetzt hier ist das so offensichtlich, dass es da eher monetäre Motive gibt.
Ja.
Ich schaue mal gerade sonst noch, ja, von den Internationalen, Nitin Kumar war dann kurzfristig nachgerückt für Paulo Nebrida, das noch so vom Line-Up her, Tomoya Goto konnte sich versuchen, hat auch nur ein Leck bekommen. Also da gab es wenig zu holen. Aber Manlock Leung, der hat es geschafft mit einem 6 zu 3 gegen Danny Noppert. Auch ein Spieler, wo natürlich jetzt viele wieder gesagt haben, er wäre geil, wenn der auf der Tour wäre. Aber ist natürlich die Frage, will er das? Ich habe irgendwo gehört, dass er tatsächlich vielleicht denkt, Q-School spielen zu wollen. Aber auch andere gesagt haben, naja, eigentlich die Optionen, die er ohne Tourkarte hat, sind fast vielleicht besser.
Ja, womöglich, das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, das Niveau, da würde ich mittlerweile sogar mitgehen. Er hat sich jetzt schon oft genug, ob das bei der WM auch schon mal mit guten Ergebnissen war oder auf der Asian Tour sowieso, aber jetzt hier auch bei der World Series echt gut präsentiert. Auch dann ja im darauf folgenden Viertelfinale echt Espinel gekitzelt. Ne? Also spielt er selbst fast 98, geht dann nur 4-6 raus gegen einen guten, gut aufgestellten The Esp. Zutrauen müsste man es ihm, aber das ist eben so das Hauptproblem. Ich meine, die sind alle 1000 Kilometer oder mehr Luftlinie. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, dass sie tatsächlich, dass viele der Profis, die ja trotzdem gutes Geld in Asien verdienen, dann auch den Weg zur PDC finden. Was natürlich schade ist, weil wir alle würden uns mehr Asiaten auf der Tour, glaube ich, wünschen und generell mehr Nationen auf der Tour. Aber ja, mal sehen, vielleicht ändert sich da ja künftig irgendwas, vielleicht auch mit Turnieren im asiatischen Raum. Ich meine, der Snooker macht es ja vor, dass das auch möglich sein kann. Aber ja, aktuell ist es eben die Lage, dass es so nicht aussieht. Und deswegen sehen wir eben einen Manlock Leung nur bei zwei, drei, vier Turnieren im Jahr.
Ja, und dann können wir, glaube ich, so ein bisschen rübergehen zu den kritischen Themen oder wir schiffen so mit dem Sportlichen drumherum. Aber ja, Saudi-Arabien, ein Event, was sicherlich auch im Vorhinein so von uns kommentiert worden ist mit, ja, gut, war eine Frage der Zeit, wo man aber sicherlich jetzt auch über diverse Randerscheinungen sprechen muss. Vielleicht noch eins der einfacheren zu Beginn, der Walk-on von der Seite. Der ist natürlich aufgefallen, wo sie so ein bisschen mit verschiedenen Bildschirmen versucht haben, so einen coolen Effekt zu kriegen, als wenn da jemand aus so einem Tunnel rauskommt. Muss man natürlich auch sagen, liegt natürlich daran, weil es einfach kein Publikum gab, durch das man jetzt hätte durchgehen können, gerade zu Beginn des Abends. Vielleicht auch da so, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder ist sicherlich jetzt eine einmalige Sache gewesen, aber kann man natürlich jetzt auch wieder gut oder schlecht finden.
Ja, mein erster Gedanke war, die Spieler sind ja so seitlich zur Bühne gegangen, so ein bisschen WDF-BDO-artig eigentlich wie bei der Weltmeisterschaft, nur eben mit ein bisschen mehr, was dahinter passiert, war ja doch einiges los da mit Grafiken und durch diesen Gang, durch den die da durchgegangen sind, zudem erhöht. Das heißt, die Spieler waren natürlich enorm weit weg von der ja, von den Fans, die ja sowieso nicht so vielzählig waren. Aber zudem, wenn du dann, wenn die Kamera dann zurückgegangen ist, hast du dann auch gesehen, dass auch generell die Bühne zwischen Bühne und Fans da doch ordentlich viel Platz war noch. Also irgendwie war es da offensichtlich relativ wichtig, da auf Distanz zu bleiben. Das ist vielleicht das, was ich am nervigsten fand, weil dafür steht ja auch der Dartsport, dass er so ein Stück weit nah am Zuschauer ist. Deswegen kein Riesenfan. Das mit diesen Grafiken kann man sich, glaube ich, überlegen, ob man sowas nicht noch ein bisschen mehr integriert. Aber ja, sonst wäre es das.
Ja, ich glaube, im normalen Turnier gehören auch die Fans viel zu sehr dazu, dass da,
Genau.
auch wenn da noch mal ein paar Schilder reingehalten werden, aber dieses Abklatschen mit den Stars, das muss jetzt auch nicht ausufern in James Wade-mäßiges Unterschreiben von jedem Kärtchen, was da gereicht wird. Aber ja, fand dadurch, dass die Kamera auch manchmal gewechselt ist, hat man dann ja auch diesen Effekt gesehen. Also man hat erst so diesen Blick im Tunnel gehabt und dann so von der Seite gefilmt. Ich dachte so, ja, jetzt ist der Effekt halt kaputt, weil man sieht, dass
Ja,
das so drei
genau.
Reihen von
Richtig.
Fernsehern hintereinander sind. Das fand ich ein bisschen skurril, aber find's geil, dass du diesen Bereich zwischen Bühne und Zuschauern ansprichst, weil ab da wurde es für mich wirklich ja fast grotesk, muss ich sagen, dass da ja so ein Bereich war, du sagst ja schon, so 10 Meter gefühlt, und da sind aber auch so Leute lang gelaufen. Und die haben Fotos gemacht, während gespielt wurde. So, die mussten dann auch irgendwann mal kurz so weggescheucht werden. Und ich habe so gedacht, hey, was passiert hier gerade? Da
Wer ist
stehen
das?
Leute so 5 Minuten, 5 Meter vor der Bühne, stehen da so mit der Kamera oder mit dem Handy, machen ein Foto. Waren irgendwie, als wären die so auf so einer Kunstausstellung unterwegs. So ein bisschen, wir schlendern hier mal so gegen. Das war dann schon irgendwie so ein, ja, so ein leichter Kulturschock der Aufmachung. Auch sonst, ja, das Publikum, ja, was irritierend war, diese Klatscher bei 11 Punkten, bei 26 Punkten, also schlechteste Aufnahmen, wo dann trotzdem geklatscht wurde. Und ja, da muss man dann sagen, da sind wir nämlich beim Zuschauerthema, wie unterschiedlich dann doch auch die Bewertung der PDC-Stars ausgefallen ist. Das muss man jetzt einfach auch erwähnen oder ja, eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Einer ist aus der Reihe getanzt und der wurde dann auch so aus der Distanz zurückgepfiffen, möchte man sagen. Weil Gavin Price, ja, als er die 170 einmal checkt, da ging es wirklich einmal ein bisschen zur Sache, in Anführungsstrichen, für das Verhältnis, was da war. Aber der dann in einem Interview hinterher etwas sagt wie, they were itching to get involved. Also die haben sich die Finger quasi danach geleckt, im Spiel mit dabei zu sein, und hat auch thematisiert, es muss auch nicht immer Alkohol überall geben, und trotzdem hat das hier gut funktioniert. Stephen Bunting, der gesagt hat, es ist das beste Gefühl der Welt, in Saudi-Arabien zu spielen. Kann man jetzt auch mal drüber sagen. Und dann kommt Nathan Aspinall, der sagt, ich bin ja nicht doof. Ich weiß, dass hier vielleicht nicht jeder dabei ist, der, ja, oder dass nicht alle nicht freiwillig sind oder zumindest nicht aufgrund ihres eigenen Tickets. Ja, wie bewertet man das jetzt? Also, Espinel irgendwie der Einzige, der hier Wahrheit ausspricht, oder die anderen, die, ich weiß nicht, glaubst du, das ist, man kann ja auch nicht sagen, dass die alle eingeimpft bekommen haben, so, ihr müsst euch positiv verhalten, aber was sagt das über die Spieler aus, die sich so äußern?
Ja, also ich glaube, viele denken so wie Espinel, aber bei einem, wo wir, glaube ich, relativ sicher sein können, dass der das wirklich so denkt, wie er es sagt, ist, glaube ich, Gervin Price. Also es ist ja jetzt nichts Neues, dass er seine Worte, als länger mal Gerüchte aufkamen zu einer möglichen Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien oder in diesem Raum, seine Worte danach waren da jetzt auch ja nicht so, dass man sagt, okay, der würde sich beschweren, wenn die WM dort stattfindet, sondern fand es ja sogar relativ sympathisch. Deswegen wundert einen das jetzt, glaube ich, nicht. Er hat sowieso, er fremdelt ja sowieso mit dem Alkohol und generell mit teilweise irgendwelchen Aussetzern von Fans und Co. Deswegen hat mich das jetzt eigentlich am wenigsten gewundert. Auch bei Espinel in der Deutlichkeit, ich glaube, Espinel ist auch einfach ein sehr authentischer Spieler. Ich dachte aber eigentlich, dass Stephen Bunting ebenso authentisch ist eigentlich. Und deswegen hat es mich da eigentlich sehr gewundert, dass er da so gesprochen hat. Ich weiß gar nicht, was er da genau gesagt hat, aber
Ja,
er fühlt sich nirgendwo
dieser vier
wohl oder so
Sekunden Clip
ähnlich.
ist ja überall so rundgegangen. It's the best feeling in the world playing in Saudi
Ja,
Arabia.
genau.
Der ist so natürlich dann wieder rausgeklippt worden, natürlich auch aus einem großen
Ja.
Interview, war jetzt aber nicht aus dem Kontext gerissen oder so. Ich sage, warum sagt er das?
Ja, genau. Und ja, er sagt ja generell auch nochmal, dass er die Crowd echt fantastisch fand, separat davon. Also, ich weiß nicht, ob diese Spieler sich dadurch erwarten, dass sie eher nochmal zurückkommen dürfen, weil es ja doch auch immer mit erstens Preisgeld zusätzlich und vielleicht auch immer einem Urlaub zu verbinden ist. I don't know. Aber bei Bunting hat es mich wirklich verwundert, sage ich dir, wie es ist.
Aber Espinel, der hat sich auch die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und
Das stimmt.
der ist jetzt vielleicht nicht mehr dabei. Das war ja dann wirklich am nächsten Tag, dass man dann die PDC, ich meine auch im Namen dann von Matt Porter, hat sowas sagen können, wie so, ja, nach Motto, ne, gar nicht so gemeint und sind ja hier auch in einem neuen Markt und muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Das stimmt auch, kommen wir gleich vielleicht auch noch so zu, das Thema Saudi-Arabien im Vergleich zu Bahrain. Aber ja, ich finde es einfach ein bisschen merkwürdig, dass die Spieler, ja, man kriegt auch immer Antworten auf das, was man fragt. Und wenn jetzt jemand sagt, so, ne, gefällt's dir, dann kann man auch meinetwegen sagen, ja, mir gefällt's dir. Das ist ja auch in Ordnung. Aber so ein bisschen dieses Laientheater beenden, so Best Feeling, itching to get involved, da war mir schon ein bisschen alles zu viel. Und ja, kann mir keiner erzählen, dass das bei dem einen oder anderen wirklich die Meinung gewesen ist. Was man dann aber auch dazu sagen muss, einmal dieses Thema wieder, die PDC, die der dann auch durchaus eingreift in diese Rezeption, wo man auch sich fragen muss, wie gehen auch die Journalisten so damit um? Und da frage ich mich dann halt auch, welche Journalisten im Dartsport gibt es überhaupt, die über so ein Thema irgendwie berichten, weil das ist dann schon auch aufgefallen, wenn man jetzt so die Bekannten nimmt, die auch dann teilweise vor Ort waren, ein, zwei oder jetzt ohne die Namen hier direkt zu nennen, aber die beiden bekanntesten Journalisten, die so in England zu dem Thema rumlaufen. Der eine sagt so, ja, weiß nicht, eigentlich ziemlich nice hier. Und der zweite, dessen Medium Oki 180 dann so einen riesen Post macht, respectable in Riyadh, faszinierende Atmosphäre. Ja, faszinierend war das, aber ich mir dachte, ey, ihr seid doch eigentlich die, die über den Dartsport vielleicht auch hier und da mal kritisch berichten wollt, aber wie diese Blase auch so zusammenhängt, dass die auch genau wissen, wenn ich jetzt hier Scheiße schreibe, dann darf ich vielleicht das nächste Mal auch nicht mehr hier hinreisen. So. Und
Ja. Übrigens bin ich da relativ positiv gestimmt über den deutschen Raum, weil Adrian Geiler hat das, glaube ich, in seinem Kommentar immer ganz gut so einrieseln lassen, auch immer so ein bisschen Kritik oder was er nicht gut fand. Und auch die Kollegen Micha Wattenberg und Kevin Schulte haben ja diesem Thema dann sogar eine ganze Folge gewidmet mit einem Interview zu einem Experten in der Region. Das fand ich eigentlich sehr positive Beispiele, wie damit umgegangen werden kann. Deswegen auch hier nochmal Shoutout. Ich glaube, das ist okay. Und ja, das fällt mir auch immer wieder auf, was so bestimmte Dartsjournalisten sonst so angeht. Aber auch bei Interviews teilweise, dass echt teilweise regelmäßig genau exakt dieselben Fragen gestellt werden und Antworten dann auch einfach so hingenommen werden und dann nicht nochmal nachgehakt wird. Bei dem Thema fällt das dann natürlich besonders ins Gewicht, leider.
ja, ich meine, theoretisch, wir sitzen jetzt hier auch ja nicht unbeteiligt, muss man da sagen, ne? Aber ist ja auch dann so das Phänomen, dass man so irgendwie seine News zuschreibt. Klar, überlegt man sich dann auch, macht man vielleicht noch irgendwie jetzt einen Kommentar dazu. Sicher, wir
Natürlich,
haben das auch
ja.
irgendwie mit, als das bekannt wurde, haben wir das ja auch schon mal ein erstes Mal eingeordnet. Und ja, man muss halt auch gucken, oder das finde ich, wurde jetzt eben auch dieses Interview im Checkout-Podcast gesagt, da brechen wir uns hier keinen Zacken aus der Krone, das durchaus mal positiv zu erwähnen, dass da jemand in die journalistische Tiefe gegangen ist und Kevin Schulte, der dann den Sebastian Sohns da gesprochen hat, dass man ja schon auch sagen muss, Saudi-Arabien, da gucken wir, oder das habe ich mir so besonders aus diesem Interview auch mitgenommen, da gucken wir mit so einer total westlichen Brille drauf und haben dann direkt diese ganzen Sachen wie Sportswashing und Todesstrafe und Menschenrechte, Frauenrechte, nennen das alles so in einem Atemzug und packen das so in eine Schublade und weg ist es. Und ja, man muss auch differenzieren, dass in der Region halt unterschiedliche Länder das auch aus unterschiedlichen Motiven tun oder dass halt Saudi-Arabien auch nicht einfach nur ein kleiner Golfstaat mit ein, zwei Millionen Einwohnern ist, wo es irgendwie eine reiche Elite gibt, sondern dass da auch so Themen wie Arbeitslosigkeit und wie können wir der Mittelschicht in Anführungsstrichen was bieten, diese Riad-Season, die sie da aufgearbeitet haben, die dann über ein halbes Jahr geht und sich auch tendenziell nicht an Touristen richtet, sondern wirklich an die einheimische Bevölkerung. Und ja, ich glaube, da liegt halt viel der Hase im Pfeffer, dass man da auch differenzieren muss und sagen muss, ey, da sind echt Probleme. Und klar, jetzt auch die Frage, richtet man nicht sogar auch das Licht dadurch, dass jetzt die PDC dahin kommt? Dadurch richtet man natürlich auch das Licht wieder auf diese Probleme. Und der Mann aus Saudi-Arabien sagt sich so, ja, dann ist das Licht halt da drauf, aber die Chance, die ich dadurch habe, wenn ihr mir 1,5% mehr Bruttoinlandsprodukt gibt, weil ihr eure Events hier veranstaltet und ich damit auch hier die Wirtschaft ankurbeln kann, ja, dann stehe ich halt bei euch in der Presse schlechter da. Aber hier unten bei uns juckt das eh keinen. So what, ne? Also das war noch mal mein Take so ein bisschen dazu, dass man das, glaube ich, differenzieren muss, auch zwischen verschiedenen Ländern da unten, dass es Probleme gibt in Saudi-Arabien, das muss man benennen. Ich sage auch so von meinem Dafürhalten, ich finde es, oder meine Meinung ist, dass man nicht dahin gehen muss, nur weil da die Kohle sitzt, was viele ja auch getan haben, irgendwie so dieses, ja, it's a business decision und wäre die PDC ja doof, wenn sie es nicht tut. Nee, das muss man auch nicht über alles stellen. Also man hat schon die Wahl. Und da muss man dann auch als Tourcard-Holder vielleicht sagen, ja, das füttert mich vielleicht jetzt auch die Kohle, die von daher kommt. Aber man kann das trotzdem auch nicht toll finden. Ja. Keine Ahnung, wie bringt man jetzt noch eine Überleitung hier unter? Aber eigentlich wollte ich noch so ein bisschen wirklich dieses Journalistending ausschlachten. Dass man auch wirklich, ja, auch die Frage so hat, so. Kann man jetzt darüber schreiben, was man will? Und was passiert dann bei der nächsten WM? Wird man da dann noch nett behandelt, weil der Verlierer, der Deutsche, diesmal ein Interview führen will? Oder sagt man dann, nee, nee, den gibt es jetzt auch gar nicht mehr?
Ja.
Tja.
Das weiß man eben nicht ganz genau. Das ist eben die Frage. Deswegen in dem Fall, ja, vielleicht reden wir da aktuell eben auch aus einer sehr privilegierten Perspektive hier aus Deutschland, dass wir natürlich dieses Problem von vor Ort nicht haben. Aber ja, trotzdem lässt sich genau das eben konstatieren. Und ja, wir werden natürlich schauen, wie das jetzt sich weiterentwickelt und wie es vielleicht auch im nächsten Jahr aussieht.
Wenn es denn ein nächstes Jahr, war ja so ein
Wenn's, genau.
Jahresding auf jeden Fall.
Ja.
Man hört ja auch so ein bisschen raus, so diese Riya-Season mit den ganzen Events, die da so sind, dass das auch, ja, das ist auch schon ganz schön viel. Also da muss auch der Dartsport erstmal schaffen, sich da durchzusetzen, weil wenn ich eben tausende Events da bekomme, geliefert, dann fahre ich vielleicht auch nicht zum Darts, da muss ich auch der Dartsport interessanterweise durchsetzen. Da werden wir ein Auge drauf haben, aber ich glaube, damit ist so, ja, habe ich mir noch mal ein paar Sachen von der Seele geredet, auch so ein bisschen die Einladung zu einer differenzierten Sicht auf das Thema, aber ja, gucken wir, wo es dahin geht. Das soweit zur World Series ist jetzt doch, glaube ich, länger geworden als geplant, aber waren, denke ich, einige wichtige Themen drin. Dann sind wir jetzt aber wirklich ganz, ganz sportlich wieder, und zwar auf der Challenge Tour. Erstes Wochenende wurde gespielt in Milton Keynes. 347 Spieler im ersten Event. Was hätte Mervyn King an so einem langen Tag gemacht? Wir werden es nicht wissen, weil er eine Tourkarte besitzt. Andererseits ist für mich immer noch das größte Mysterium, dass der überhaupt so gut auf der Challenge Tour unterwegs war bei diesen langen Tagen. Kurzum, aber es wurden Nachrücker für die gleich ersten 8 Players Championships gesucht. Das war so ein bisschen die Überschrift über diesem ersten Challenge-Tour-Wochenende. Was soll man sagen? Joe Hunt, der hat abgeräumt, 2 Siege direkt hintereinander, also Turniersiege natürlich, ein Lauf von 20 Siegen, und der darf jetzt, wenn ihr echt die ersten 8 Players Championships ziemlich sicher schon mal in seinem Kalender anstreichen.
Ja, definitiv. Also wir alle wissen ja die Abstufungen bei Proto-Turnieren schon und umso extremer ist das Ganze natürlich auf der Challenge-Tour und Joe Hunt hat da wirklich einen super Job gemacht, da auf dem Weg ins Finale, ins erste Finale, um jetzt mal vielleicht loszulegen, auch echt viele große Namen geschlagen. Ob das jetzt Matthew Dennen, ein ehemaliger Tourcard-Holder, ist, darauf dann direkt den Youngster Jenson Walker, nee, dann Dylan Dowling und dann eben im Finale José Justicia, der Spanier. Der auch so eine kleine Überraschung war, das Wochenende, kann man glaube ich sagen. Das hat jetzt irgendwie die Q-School auch nicht unbedingt hergegeben. Da war er nämlich auch weit weg von der Tourkarte, ehrlicherweise im EU-Raum. Aber Joe Hunt im Finale spielt dann sogar noch knapp an die 100. Ja, kann sich auf jeden Fall wahrscheinlich auf die ersten Proto-Turniere freuen, trotz dessen, dass er keine Tourcard gewonnen hat.
Ja, und Back-to-Back-Titel, jetzt insgesamt zum 12. Mal hat es das gegeben. Sonst an diesem ersten Challenge-Show-Tag, Tommy Lischmann hat den weiteren Titel gewonnen, war dann auch Ranglistenführender bis in den zweiten Tag hinein, als dann Joe Hunt eben den Doppelpack geschnürt hat. Was aber vor allem aufgefallen ist, direkt im ersten Event gab es gleich 3 9-Darter. Also wir reden über die zweite Klasse des Darts vermeintlich. Auch Steve Beaton zum Einstand auf der Challenge Tour einfach ein 9-Darter dabei. Ja, was will man zu diesem Evergreen noch sagen? Also, dass der das jetzt auch wirklich durchzieht, hat auch seinen 9-Darter-Pin schon bekommen. War ganz spannend. Und ja, so war das dann mit dem Freitag, dass da ja echt die 9-Darter schon geregnet haben. Sonst dann nach Joe Hunt ging es weiter mit dem ersten PDC-Titel für Martijn Drágt, auch ein Spieler, der jüngst seine Tourkarte verloren hat. Und wenn man so drauf guckt, wer alles seine Tourkarte verloren und Challenge Tour gespielt hat, da hat Martijn Drágt schon abgeräumt.
Ja, also Drácht, glaube ich, auch ein Spieler, der größere Ambitionen hatte und auch irgendwie vom Potenzial her eher auch so ein Spieler ist, der auf die Tour gehört. Deswegen irgendwie auch ja, sinnbildlich dafür, dass es hier dann auch zum ersten Sieg reicht. Auch da kann man, glaube ich, sagen, vom Niveau her war das wirklich grundsolide. Da war kein großer Downfall zu sehen in irgendeinem Spiel. Alles in einem hohen 80 oder vieles im hohen 80er Bereich, auch mal über die 90 rüber. Auch Daniel Klose und Patrick Kerrerz im Turnierverlauf geschlagen und Steve Lennon, der ja auch seine Tourcard verloren hat. Also auch da viele große Namen geschlagen, die jetzt plötzlich Challenge Tour spielen oder schon länger Challenge Tour spielen. Ja, und im Finale dann Scott Waites rausgenommen, der ja Ex-Lakeside-Weltmeister, der ja letztes Jahr auch so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, nicht so richtig gute Ergebnisse einfangen konnte, nachdem er ja auch auf der Tour war und jetzt plötzlich mal wieder ein Finale zeigt. Auch das toll.
Und damit ist auch bei Scott Waites, jetzt auch überlegt in der Position, ja, ist dann am letzten Tag leider noch ein bisschen runtergerutscht, dann auf 8 hinab, also konnte dann keinen großen Sprung mehr zusätzlich oben drauf machen. Deswegen so auf Position 8 wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen enger, aber klar, wer jetzt so alles so bei den nächsten Players Championships absagt, da werden dann vor allem Joe Hunt und Martijn Drágt gefragt sein, aber vielleicht eben auch ein Scott Waites, der da Glück hat, weil ich meine auch mindestens ein Wochenende, was in Deutschland dabei ist. Und da kann man auch davon ausgehen, dass ein Großteil der Premier League-Starter auf jeden Fall absagen wird. Teilweise hatten wir wirklich Turniere, wo einer aus der Top 16 überhaupt nur dabei war. Von daher hat sich da schon einiges getan. Ein weiterer Name, der jetzt da oben dann reingerutscht ist, um das Ganze rund zu machen, ist dann Jack Tweddle. Auch vielleicht eine, ja, keine Q-School-Enttäuschung im klassischen Sinne, aber ein Name, den viele dann bei der Q-School auf der Rechnung hatten, weil er die ADC Global Championship gewonnen hat. Also auch ein fettes Preisgeld da in diesem Modus ADC-Sumpf abgeräumt hat. Und ja, setzte sich ja am Sonntag im Finale durch und das auch gegen einen alten Bekannten.
Ja, im Finale gegen Steve Lennon, der auch von der Konstanz her echt ein gutes Wochenende gezeigt hat. Davor im Turnier ja schon in Turnier 4 ein Halbfinale dabei gehabt. Also ja, auch ich glaube, für ihn ist es gerade enorm wichtig, einfach mal wieder Spiele zu gewinnen, weil da ging es ja wirklich ja, in den letzten 2, 3 Jahren richtig bergab. Und Tweddle, ja, zwischenzeitlich ein bisschen Glück gehabt. Ich meine, bei den drei Decidern, durch die er durchgekommen ist, da waren dann auch mal Matchstarts gegen ihn dabei. Aber am Ende, ja, das Glück eben auch, das Glück des Tüchtigen ausgenutzt und dann eben auch diesen krassen Decider gegen Joe Hunt gespielt, der Mann, der eben am ersten Tag die beiden Turniere gewonnen hat. Im Achtelfinale spielen da beide knapp 100 Punkte im Average. Ja, auch da kommt eben Jack Tweddle durch. Dementsprechend, ich glaube, am Ende ein verdienter Turniersieg und ja, mit so ein bisschen Wut im Bauch, nachdem er die Tourcard nicht geholt hat, lässt sich offensichtlich auch ganz gut Dart spielen.
Und es gibt ja auch nicht wenige, die die Behauptung aufstellen, ein gutes erstes Wochenende auf der Challenge Tour ist vielleicht besser als ein Sieg bei der Q-School. Ist natürlich, ja, kann man natürlich beide Seiten sehen. Auf der einen Seite die Chancen, für den steilen Anstieg, den du auf der PDC-Tour einfach hast, wo ganz andere Preisgelder dann auch unterwegs sind, den musst du nicht außer Acht lassen. Aber ja, diese Preisgelder, die sind ja jetzt auch dann eben für einen Treadle, für einen Steve Lennon als Nachrücker immer greifbar und trotzdem sind die halt in keiner Form limitiert. Also ist das ist für mich auch so ein Thema, über das man erst so seit 2, 3 Jahren spricht oder weiß gar nicht, woher glaubst du, kommt das, dass ja, man da vielleicht sagen muss, das ist gar nicht so ein großer Nachteil, jetzt keine Tourkarte zu haben und dieses erste Wochenende der Challenge-Tour, was natürlich echt massive Auswirkungen schon hat.
Ja, und trotzdem muss man natürlich sagen, genauso wie die Q-School eine Riesenlotterie ist, ist ja die Challenge Tour erst recht eine Riesenlotterie, weil wir wissen ja, wie groß das Teilnehmerfeld auch auf der Challenge Tour immer ist, wo dann ja in Teilen dann ja sogar die Felder der beiden Q-Schools zusammengelegt werden. Also wer sich durch dieses Wochenende boxt, durch diese 5 Turniere und tatsächlich dann auf einem Nachrückerplatz für die Pro Tour ist, der hat dann halt auch wirklich harte Arbeit erledigen müssen an diesem Wochenende, ne? Natürlich. Die Chance ist riesig, wenn man tatsächlich knapp an der Tourcard vorbeischrammt und das Niveau hat. Aber dieses Niveau haben natürlich unfassbar viele Namen, wie wir ja schon oft genug hier sehen. Und keine Ahnung, wie viele Spieler mittlerweile wirklich in der Lage sind, einen 100er Average zu spielen. Das ist ja wirklich brutal. Deswegen, ja, so würde ich das jedenfalls sehen. Aber wenn, klar, dann kannst du dich sehr schnell auch da vorne reinspielen und kannst dann auch plötzlich regelmäßig als Nachrücker fungieren. Ich meine, da gibt es ja auch diverse Namen. Ich denke nur an zum Beispiel den Christoph Ratajski, der dadurch dann ja sogar in die Top 64 der Welt eingezogen ist, ne?
Ja, ich glaube, dieser Weg, der wird immer weiter gefühlt. Aber klar, auch so eine Challenge-Tour, die einen zur WM bringen kann. Andreas Harrison
Genau.
hat es jetzt nicht direkt über die Challenge-Tour ja vorgemacht, hatte
Ja.
seinen Nordic and Baltic Platz, aber auch der war ja auf der Challenge-Tour zumindest nah dran an allem. Hat dann eben sein Pro-Tour-Preisgeld auch schon eingesammelt als Nachrücker und dann kommt die WM on top. Nur ist das natürlich mit der Erweiterung jetzt 80 Spieler, die eine Tourkarte haben, sind ja eigentlich quasi gesetzt schon für die WM. Dadurch muss es dann halt auch immer der WM-Run schon sein. Auch ein Charlie Manby wird das wissen, knapp die Tourkarte über die Challenge Tour
Ja.
verpasst. Aber ja, musste dann auch bei der Q-School bis in den letzten Tag buckeln. Die 100er Averages waren auch ein guter Übergang. Ich habe jetzt so einen Nathan Potter, der eine 111 im Schnitt einmal zeigt. Ein Graham Hall, zweimal 106 plus gespielt. Da war auch ein ganz irres Spiel dabei. Da spielt er ein 106er Schnitt, obwohl das erste Lecken 23 Data ist. Irgendwo ausgerechnet, dass danach, ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausging, 5-2, 5-3. Auf jeden Fall ein 122er Average in dieser Phase, 136er First Nine Average. Also eine 140 hat so gerade gereicht, um den Schnitt zu halten. Da sieht man dann halt auch, was da unterwegs ist. Und dann muss man sagen, so Nathan Potter, den ich gerade genannt habe, ja, der ist halt 31. der Rangliste, Graham Hall 21. Die müssen sich halt ohne den ganz tiefen Lauf auch hinten anstellen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen besser mittlerweile ist. Der Finalsieg ist ja nicht mehr so krass überbewertet. 3000 Pfund zu 2000 Pfund, also nur noch das anderthalbfache. Im letzten Jahr war es ja wirklich so, dass mit 2500 Pfund für den Sieger eine Riesenlücke zu 1000 Pfund klaffte beim Finalisten, die auch einfach, wie du schon sagtest, dass allein dieses Riesenteilnehmerfeld und dann spielst du da 7, 8 Spiele aus und am Ende entscheidet sich quasi, was du noch im Tank hast, entscheidet dann darüber, ob sich dein Preisgeld mehr als verdoppelt. Das ist, ja. Ist man jetzt dort bei der Women's Series mittlerweile angekommen? Das ist scheinbar für die PDC das optimale Preisgeldverteilungsmodell für 15.000 Pfund. Aber jetzt mit dieser Verteilung, ja, kann sich zumindest jetzt auch ein Joe Hunt mit seinen 2 Siegen nicht ausruhen. Das ist schon mal ein guter
Genau.
Effekt auch, den wir da sehen. Ein letzter Name, bevor wir zu den Deutschen kommen, den man dann natürlich reinschmeißen muss, weil der einfach überall aktuell zu Recht genannt wird, ist Jack Aldridge. Langsam wird es echt gruselig. War schon der höchste Q-School Average, der nicht zur Tourkarte gekommen ist. Und weiß nicht, ob du ihn jetzt so ein bisschen verfolgt hast übers Wochenende, aber der spielt halt Pro Tour Stuff und nicht nur Pro Tour Stuff, sondern eher Top 32 Sachen.
Ja, das ist definitiv so. Also, dass der sich keine Tourcard gesichert hat, ist unfassbar. Also, wenn der über einen Tag, mehrere Tage, glaube ich sogar, wo der kein Spiel unter die 90 fällt, ne? Also, damit kannst du ein Proto-Turnier gewinnen, im Best Case. Und das ist schon irre. Ja, also schon schade. Aber ja, wenn das so weitergeht, da haben wir, glaube ich, gute Chancen, ihn dann doch nochmal auf der Proto als Nachrücker zu sehen. Auch wenn das ja gerade Warte mal, ich habe gerade das Ranking vor mir. Ich meine, selbst der ist ja hier ganz vorne nicht mit dabei, ne?
Nein, der turnt auch in den 30ern rum, 32
Unfassbar.
ist er. Und weil ich das sagen will, klar, Averages sind nicht alles und bei ihm ist halt, glaube ich, auch sehr viel. Hier ist der 12. Data dabei, er rennt auch in viele gegnerische Leistungen rein. Also der durchschnittliche Average seines Gegners auf der Challenge Tour beträgt über 87 Punkte. Und ja, das ist ein Wert, der, wenn ich so durchscrolle, bei keinem anderen auf der Challenge Tour so hoch ist. Kommt
Ja.
natürlich auch dadurch, dass er selbst mit guten Legs immer dafür sorgt, dass beim anderen auch nur das Scoring eingeht. Also ein bisschen vorsichtig muss man da sein. Aber es gibt überhaupt nur 7 Spieler, die jetzt auf der Challenge Tour einen Schnitt über 90 durchgezogen haben. Einen Spieler mit Joe Hunt, der über die 91 kommt, und dann kommt Jack Aldridge und spielt 94 Punkte im Schnitt. Und das sind halt Levels, wo man auch so auf der Pro Tour, wenn man da so eine Rangliste mal durchgeht, ey, das sind schon Riesenunterschiede und die werden sich in einem langfristigen Zeitraum auch bezahlt machen. Und
Absolut.
ja, da sind wir mal sehr gespannt auf ihn. Aber wo wir auf dieser Average-Liste herumturnen, können wir natürlich Daniel Klose da auch nennen. Mit einem Schnitt von 90 spielt er ja eigentlich vom Niveau her absolut eine Bank. Aber ja, ein Achtelfinale am ersten Tag war so das Höchste der Gefühle aus deutscher Sicht.
Ja.
Insgesamt ein bisschen Ernüchterung.
Ja, durchaus, also bei insbesondere bei Daniel Klose. Ich glaube, bei dem kann man wirklich sagen, vom konstanten Niveau her ist der einer der konstantesten Spieler, den wir haben, der keine Tourkarte hat, dem man auch immer zutrauen muss. Das hat er auch auf der Challenge Tour schon bewiesen, dass der einen richtigen Run fahren kann. Aber ja, ich meine, der bewegt sich, glaube ich, gerade auch im Ranking auf Rang 63 oder so, mit einem Niveau, was sich absolut sehen lassen kann und mit dem man eigentlich denkt, da kann er an einem guten Wochenende echt ganz vorne mitspielen. Ja, das ist einfach die Brutalität dieser Challenge-Tour. Ich meine, ein Mann, der ja auch jetzt an diesem Wochenende dabei war und ja schon bei der Q-School einen guten Job gemacht hat eigentlich, aber kaum Punkte eingefahren hat, das war Florian Preis, der sich jetzt eben auch auf der Challenge-Tour probiert hat, auch gut gespielt hat, auch irgendwo in den 50ern im Ranking steht. Aber wie bei der Q-School, da vielleicht noch extremer, wo er dann wirklich mit einem 100er Schnitt mehrfach rausgegangen ist, früh, reicht es hier eben nicht für den großen Run. Aber also vom Niveau her müssen wir uns aus deutscher Perspektive wirklich nicht verstecken. Da haben wir echt ein paar heiße Eisen im Feuer, denen man, glaube ich, auch teilweise einfach nur ein bisschen Zeit lassen muss.
Ja, und genau das ist ja das Bittere, dass diese Zeit besteht nicht an diesem ersten
Genau,
Challenge-Tour-Wochenende.
genau.
Ja, die Würfel sind da an mancher Stelle schon gefallen, aber natürlich die Challenge-Tour-Saison selbst, die ist noch lang. Dragutin Horvat ist der beste Deutsche dann aktuell im Ranking, hat auch seine, ja, Leistung gebracht. Das muss man einfach
Konstant,
sagen. Die
ja.
ist gleich dreimal in die letzten 32 eingerückt, auch mal über 100 was dabei. Sicherlich von der Schwankungsbreite ist das mehr als bei einem Daniel Klose, aber irgendwie sind das dann auch Spiele, die Brazzo trotzdem gezogen hat. So ein Spiel gegen Jose de Souza, wo beide ein bisschen am Struggeln waren. Und ja, bleibt dann leider der einzige Deutsche, der so ja wirklich konstant ins Preisgeld reingekommen ist. Aber da sind die Deutschen auch in bester Gesellschaft, wenn man sich einen Namen anguckt, wie ein Darren Beveridge, der zum Beispiel nur zwei Events zwar gespielt hat, aber nach der WM hatte ich den für Tourkarte, für alles auf dem Zettel. Hat jetzt hier eben in zwei Turnieren nichts einspielen können. Matt Campbell, Jelle Klaassen, Nathan Rafferty, Jose de Souza und Andy Barton stehen beide bei 100 Pfund. Andreas Harrison bei 200 Pfund. Also da sind Namen dabei, wo man sich echt fragt, bei diesen über 300 Leuten so dichtes Feld. Das ist schon vielleicht aktuell die brutalste Welt, in der man unterwegs sein kann, diese Challenge-Tour.
Absolut, also gleichzeitig sehen wir ja so diese, also viele, viele Namen, wo man sagt, okay, die werden wahrscheinlich dieses Jahr auf der Challenge Tour einen großen Einfluss haben. Und dann sehen wir plötzlich aber so ältere Namen, die sich dann plötzlich wieder hervortun. Du hast schon Steve Beaton angesprochen, einen Alan Norris, der plötzlich aus dem Nichts mal
Jo.
wieder ein Halbfinale holt, aber auch einen Steve Hein, der dann mal im Viertelfinale stand. Also, irgendwie sehen wir gerade parallel auch so eine Mini-Reunion an diesem Wochenende von so Alt-Tourcard-Holdern, die früher mal Weltspitze waren. Auch das hatte das Wochenende irgendwie zu bieten und hat es auch irgendwie noch mal ein bisschen spannender gemacht. Und ja, wilder Mix. Also Challenge Tour ist wirklich, Ich habe das Gefühl, das ist noch mehr Lotterie als Q-School.
Ja, weiß nicht, aber klar, auch dieser Modus Best of Nine, aber jeder hat so seine
Genau.
Chancen. Also irgendwann in
Ja.
diesen 24 Events wird auch mal eine Losung auf deiner Seite sein und da wird sich am Ende des Jahres auch jeder an die Nase packen können und sagen, ja, in den 5, 6 Turnieren, da wäre mein Weg offen gewesen, aber ich war halt nicht da, dann habe ich es auch nicht verdient. Dafür sind die Serien dann zumindest lang genug und nicht über einzelne Tage. Hast mir jetzt aber eine super Überleitung hingeliefert mit Namen, die man wieder sieht, nämlich auch ehemalige Tourcard-Holder, bei denen es spannend wird, José Justicia und Jesús Noguera. In Spanien tut sich wieder was. Ich weiß noch, letztes Jahr hatten wir so eine World Cup-Folge, wo wir uns gefragt haben, was ist denn
Ja.
zur Hölle mit Spanien los? Auch die beiden ja, Repräsentanten dann beim World Cup of Darts war ganz nett und man dachte sich so, ey, wo sind denn diese ganzen Leute aus der Vergangenheit? Ja, da sind sie wieder. Cristo Reyes hat eine Tourkarte. Justicia, Noguera, die spielen Challenge Tour. Und ja, Justicia, du hast eben angesprochen, mit dem Finale dann auch jetzt hier ein super erstes Wochenende hingelegt. Und die Challenge Tour ist ja dann auch ab diesem Jahr sehr maßgeblich für den World Cup of Darts. Da gab es ja auch ein bisschen Regel-Hickhack. Schlachten wir jetzt hier nicht mehr aus, aber eigentlich gerne mein Lieblingsthema. Ich tue es trotzdem nicht, dass man da ja so ein bisschen gemerkt hat, ah, verdammt, mit dieser Regelung über die Challenge Tour schießen wir uns ins Knie bei allen anderen Ländern, die eine regionale Tour haben, wo die Spieler lieber sich darüber qualifizieren wollen. Und deswegen ist jetzt Spanien so eines der wesentlichen Länder, die haben halt keine regionale Tour. Deswegen wird es da wahrscheinlich auf Justicia und Noguera gegenseitig ankommen. Sonst sehr betroffen ist Italien. Da geht es über die Challenge Tour die Schweiz. Da wird dann der Partner von Stefan Belmont gesucht. Hier war nur Marcel Weipen unterwegs. Und Frankreich, da geht es dann um den Platz neben Thibaut Tricol, weil es nämlich spannend war, Jacques Labre hat hier nicht mitgespielt. Bei der Schweiz zum Beispiel auch ein Bruno Stöckli jetzt dieses erste Wochenende nicht. Also frühere World Cup-Teilnehmer, die sich dann, ja, hier auch so ein bisschen vielleicht in den Hintergrund gespielt haben. Also da könnten neue Namen auf uns kommen. Das werden wir dann Richtung Sommer sicherlich ganz, ganz heiß verfolgen, wer da wann, wie, was, warum im World Cup Race dabei ist. Sonst Challenge Tour. Ich wäre ab jetzt blank.
Ja, ich glaube, ich auch soweit. Vielleicht dann noch ein Wort zu den Spaniern. Ja, du hast gesagt, das letzte Mal darüber geredet, rund um den World Cup. Aber ich muss sagen, wahrscheinlich kurz vor die WM hätte ich noch gedacht, boah, da kommt ja gar nichts aus diesem südlichen Teil Europas aktuell. Ich
Dann
meine,
nimmt
gleichzeitig
Reyes
hat de
am
Sousa,
Qualifier teil.
genau, de Sousa hat gleichzeitig
Dann.
noch für Portugal die Tourcard verloren. Und dann haben wir so gedacht, ja, also, was passiert denn dann? Und dann hast du diesen Qualifier von Cristo Reyes gesehen und dann plötzlich gesehen, dass der Mann das sogar noch auf die WM-Stage und danach zur Q-School bringt. Ja, und jetzt Momentum komplett in die andere Richtung getauscht. Ich freue mich sehr auf Cristo Reyes, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch mega. Also allein schon bei der WM das Spiel gegen Van Veen,
Ja.
das hätte schon sehr viel mehr bieten können für Cristo Reyes, wenn nicht diese Erstrundenlosung da gewesen wäre. Wir sind mal sehr gespannt. Aber das war die Challenge Tour an diesem Wochenende. Wir haben so ein bisschen die Rangliste durchgegangen. Echt spannend wird sein, wie viele Leute sagen denn so ab. Es ist leider kein Deutscher so hoch, dass man sagen dürfte, es ist sehr wahrscheinlich, dass einer dabei ist. Aber ja. Bei den Events in Deutschland zumindest wurde ja schon auch mal ganz tief wieder durchgereicht. Arno Merk hat darüber auch seine Pro-Tour-Erfahrung im letzten Jahr sammeln können. Schauen wir mal. Weitere Regeländerungen, wo wir jetzt gerade die Challenge Tour hatten und das Thema World Cup of Darts, gab noch mal so ein bisschen Hickhack rund um die European Tour. Also da auch noch mal so zur Klarstellung: Da hat sich jetzt nicht das Setzlistensystem komplett bahnbrechend geändert. Also die Nummer 1 bis 16 der Order of Merit, die sind weiterhin in Runde 2 gesetzt und müssen da erst eingreifen. Was man aber ein bisschen korrigiert hat und da hat man sich dann auch, glaube ich, beim ersten Mal wieder ein bisschen vertan und zurückgerudert und hin und her, wie dann in der ersten Runde die Losung stattfindet und man hat jetzt eben den Umstand aufgelöst, dass ein Nachrücker von der Pro Tour, der also im finalen Spiel des Qualifiers unterlegen war, der dann aber plötzlich als Pro Tour Qualifier eben gesetzt war und da auch eine gute Position eingenommen hat, wo man gefragt hat, nee, wie kann eigentlich jemand, der als Nachrücker nur dabei ist, plötzlich im Vorteil gegenüber anderen Spielern, anderen Qualifiern sein? Also dieses ja, auf welcher Seite des Draws oder wo befindet man sich da? Das wurde dann zum Glück ein bisschen zurückgenommen, also dass jemand, der vom Qualifier kommt, nicht mehr eine Position eines der 16 Gesetzten von der Pro Tour einnehmen kann. Und stattdessen rücken die dann von unten sozusagen ins
Ja.
Draw nach. Ja, ist, glaube ich, jetzt so ganz gut gelöst, löst aber nicht die Probleme, die es sonst mit dieser Art der Setzung gibt. Sonst aus dem Interview von Michael van Gerwen konnte man noch aufschnappen, dass er ein bisschen mehr davon weiß, angeblich, dass bei der PDPA und PDC wirklich was in Richtung Ranglistensystem in Mache ist. Zitat van Gerwen: I hear sometimes things. Fand ich auch einen sehr schönen Satz. Ja, und da sind wir auch sehr gespannt, wie Alan Warrener Little dann seine Rolle als PDPA-Chef durchzieht, nachdem er ja mit der PDC jetzt so ein bisschen auf Kriegsfuß ist, bei ITV nicht mehr in einer Expertenrolle. Auch ja, eine Posse für sich. Hat sich selbst mehr oder weniger verabschiedet da vor 2 Monaten und jetzt auf einmal, ja, könnte das auch noch mal cremig werden. Was haben wir sonst noch so? Wir sind mitten im Block Dart aus aller Welt, habe ich so das Gefühl. Wir hatten noch so die Sperre von Dom Taylor. Finde ich, kann man hier auch noch mal unterbringen. Auch spannend, dass es 6 Monate geworden sind. Man sagt, war halt außerhalb des Wettbewerbs. Da, keine Ahnung, haben alle mit mehr gerechnet, ne?
Ja, zumal es ja im wiederholten Male vorgekommen ist, ne, wo man sich denkt, dann müsste das doch sicherlich, naja, ein bisschen härter sanktioniert werden. Deswegen war ich auch ein bisschen verwirrt. 6 Monate.
Aber jetzt kommt es nämlich, weil ich habe dann nämlich auch nochmal nachgeguckt. Das steht halt so in den DRA-Regeln, ist mir dann gebläut. Also ich habe auch dieses News-Ding von der DRA dann einmal durchgelesen. Da verweisen die nämlich darauf, dass quasi so im Anhang, da referenziert die DRA wiederum auf die UK-Anti-Doping-Regeln von 2021. Da steht halt drin, fürs zweite Vergehen 6 Monate oder irgendwie, keine Ahnung, wenn es das erste Vergehen gewesen wäre, was höher bestraft worden wäre, dann das Doppelte davon. Da gibt es irgendwie so eine ganz wilde Klausel. Da hat die journalistische Sorgfaltspflicht bei mir jetzt auch nicht weitergesorgt. Immerhin habe ich den interessanten lateinischen Ausdruck mutatis mutandis in einem offiziellen Darts-Regelwerk gefunden, der so viel heißt wie so: Wir wenden diese Dopingregeln halt an, so wie es für den Dartsport passt, also nicht wortwörtlich. Ja, aber das auch nochmal so zur Einordnung, weil ich auch so, das war auch so mein erster Eindruck. Ich dachte so, hä, wieso 6 Monate? Wieso, er hat doch schon mal, und klar muss man da auch so diese Mental Health Schiene sehen, so, dem muss man auch helfen, aber ja, daher kommt das so ein bisschen. Das ist auch, glaube ich, ganz gut, dass das nicht mehr ein reines Gutdünken der DRAs ist, sondern der
Absolut.
Prozess ist auch erst seit wenigen Jahren wirklich so komplett klar drin beschrieben. Ich bin gespannt, was ist mit Cameron Menzies? Ich habe davon noch nichts gehört,
Das
und das
stimmt,
World
ja.
Masters ist jetzt auch nicht mehr weit hin.
Keine Woche
Also
mehr.
da hoffen wir, dass wir, denke mal, Montag mit der nächsten Folge ein bisschen was tun können. Und ich glaube, ein Name, der bei dir auch immer gerne klingelt, ist Jorik Hofgens, der jetzt
Ja.
beim Modus Sports Management unter Vertrag ist. Auch meines Wissens als erster Deutscher, bei dem ich das jetzt so wahrgenommen habe, auch ein Riesenschritt, und auch ein Riesenschritt in Richtung, da könnte was mit Profitum gehen.
Wollte ich gerade sagen, ja. Mein erster Gedanke war gerade, weil ich immer noch offensichtlich nicht registriert habe, dass der Mann mittlerweile ein Tourcard-Holder ist. Ja, cool, dann kann der ja bald in der Modus Super Series spielen. Dazu wird es wahrscheinlich erstmal nicht kommen, aufgrund seines Profi-Status. Aber ja, ich meine, wir alle erinnern uns an Mitte des Jahres, als er im vergangenen Jahr noch meinte, ja, Ausbildung ist gerade mein erstes Ziel, gerade angefangen. Profi-Status kommt gerade eigentlich nicht in Frage. Na gut, jetzt hat er eben die Tourcard. Deswegen, ja, eine von vielen Stories, vor denen wir eben in diesem Darts Jahr stehen werden. Und das werden wir uns ganz sicher noch mal ein bisschen genauer angucken.
So ist das. Und ja, ich glaube, Ergebnisse sonst rund um die Welt. Wir können noch mal Jason Brandon als Sieger der Las Vegas Open nennen. Also bei der WDF, da war wie immer ein Riesen, Riesen-Event. Dieter Hedman bei den Damen erfolgreich. Sonst auch am zweiten Tag Dieter Hedman dann den Doppelschlag beim Las Vegas Classic, und Chris Lim, der dann Jason Brandon wiederum geschlagen hat. Also für den US-Amerikaner war an dem Wochenende einiges möglich, aber genau, das dann so in den Detailergebnissen gerne nochmal im Newsflash und auf den Dart Connects dieser Welt nachzuverfolgen. dann bin ich für mich auch hier mit unseren Highlights des Videos durch. War ja auch eine lange, habe ich es überhaupt Kompaktfolge genannt? Ich weiß es gar nicht. Es war einfach ein Mix aus allem, was so da war. Ja, weil die Frage ist ja jetzt auch, wie geht es hier bei uns weiter? Wir haben natürlich das World Masters, das Ende nächster Woche dann losgeht. Und darauf haben wir natürlich auch eine Vorschau vorbereitet, die dann möglichst am Montag in einer Live-Folge wieder für euch am Start ist. Das ist dann auch so ein bisschen vielleicht die große Daten.de-Saisonvorschau, weil ja, das World Masters, der Modus hat sich jetzt nicht groß verändert. Kann man sicherlich dann auf einzelne Teilnehmer schon mal schauen und dann den Blick werfen, wie wird das Jahr denn sonst? Also vielleicht auch gerne für euch der Aufruf, das mal in die Kommentare zu notieren, welche Spieler so aus eurer Sicht interessant wären, um die sich mal anzugucken, wo ja die Saison hingehen kann bei denen. Und dann werden wir die Folge sicherlich nicht ausschließlich auf das World Masters beziehen. Jetzt am Wochenende ist die Asian Tour zu Gast, auch da, ich überlege gerade Abu Dhabi, glaube ich. Also die bleiben da auch in dem Raum. East Europe Qualifier werden gespielt und das werden wir dann hier soweit aufarbeiten. Ja, und dann geht's wirklich mit dem ersten Major schon los. Wie gesagt, Montag wollen wir das dann vielleicht hier aufarbeiten. Ich würde sagen, Benny, wenn du jetzt nichts mehr hast, was mich noch komplett auf dem Kalten erwischt.
Nö, soweit tatsächlich nicht. Ich freue mich natürlich auf das erste große WDF-Turnier am Wochenende in Rumänien, wo auch ja wieder ein paar Deutsche am Start sind. Paul Krone und Liam Mendel Lawrence und Irina Armstrong sicherlich die bekanntesten. Genau, dann nächste Woche ist schon World Masters, richtig?
Ja, wir sind nicht mal mehr eine Woche vor Start. Das ist ja dieses.
Hammer.
Ich habe auch vergessen, dass das ne, 5 Tage und auch dieser erste Tag mutiert ja so zum UK Open 2.0 Tag, wo man Dart Connect rauf und runter haben wird. Aber das werden wir alles mit euch abfeiern am Montag. So wäre zumindest der Plan. Von daher würde ich jetzt sagen, erstmal, Benny, dir danke für die Zeit, für den regen Austausch zu den vielen, vielen Themen.
Hat großen Spaß gemacht und wir hören uns.
So sieht's aus. Das war der Daten.de Podcast Shortleg, präsentiert wie immer von Bulls. Euch eine gute Zeit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Live-Folge auf unserem Daten.de YouTube-Channel. Macht's gut, bis bald.